Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzen.net Podcasts auf Buffetts Spuren. Hier erwarten euch spannende Aktienanalysen mit ausgewählten Finanzexperten. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf Buffetts Spuren. Heute habe ich wieder einen super spannenden Gast zu Gast und zwar den Christian von Wir lieben Aktien. Christian, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Ja, grüß dich, René. Freut mich, dass ich heute hier sein darf und mit dir über eine spezielle Aktie reden darf. Mir geht's ja den Umständen entsprechend ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier auf das Gespräch, auf die kommenden 45, 60 Minuten, je nachdem, wie lange sich das Ganze zieht und wie intensiv wir diese Aktie hier besprechen.
Ja, die Aktie ist ja gerade wortwörtlich in aller Munde, denn gerade zur Weihnachtszeit, also von diesem Weihnachtsgeschäft, profitiert ja diese Aktie am meisten und deswegen haben wir uns ja gedacht, komm, dann suchen wir uns doch gleich mal diese Aktie aus. Willst du unseren Zuhörern gleich mal sagen, um welche Aktie es sich heute handeln wird und was macht eigentlich dieses Unternehmen hinter dieser Aktie?
Ja klar, gerne, erzähle ich sehr gerne. Das passt wirklich gut in die Weihnachtszeit, vielleicht auch unterjährig passt diese Aktie ganz gut, weil es geht um Lotus Bakeries. Und Lotus Bakeries ist, glaube ich, eher ein kleineres Unternehmen, beziehungsweise ein Unternehmen, das nicht so auf dem Radar von jedermann ist. Es ist eine Firma, die in Belgien gelistet ist. Sie hat um die 5 Milliarden Marktkapitalisierung, also wie gesagt, nicht ganz so groß wie jetzt die Unternehmen im DAX beispielsweise oder auch natürlich an der Nasdaq. Da ist also ein bisschen kleiner und das Hauptgeschäftsmodell sind tatsächlich Kekse, also gerade so diese karamellisierten Kekse, viele werden sie unter den Biscoff-Keksen wahrscheinlich kennen, falls man auf diese auf diesen Schriftzug achtet. Also ich persönlich kannte die Keksmarke auch schon vor der Analyse und das ist natürlich eine spannende Sache, wenn man die Produkte kennt und René, eine Frage an dich, hattest du schon mal so einen Lotus-Keks gegessen?
Ja, die sind schon echt sehr, sehr lecker. Das sind ja die meistens, die man auch zum Cappuccino immer serviert bekommt, oder? Ja.
Genau. Da haben sich einfach die ganzen Restaurants schon so eine Art Premium-Marke quasi reserviert, wenn zum Cappuccino dann noch so ein Lotus-Keks kommt. Da kann man bestimmt den Cappuccino auch ein bisschen teurer verkaufen und der wirkt schon ein bisschen hochwertiger, wenn da schon so ein teurer Keks eben dann serviert wird. Und ich würde einfach mal ganz kurz zur Historie starten. Also was sind so die Key Facts? Wie hat Lotus sich denn so geschlagen? Oder wann war denn der Beginn? Und der Beginn war im Jahr 1932. Das war nicht unbedingt der Beginn von dem Lotus-Unternehmen an sich, aber es ist auf jeden Fall der Beginn des Grundsteins. Weil hier hat der Jan Bohne Senior, ich nenne ihn jetzt mal Senior, er heißt nicht unbedingt Senior, aber wir kommen nachher, wenn wir zur Geschäftsführung kommen, nochmal drauf zurück. Beziehungsweise, das nehme ich mal vorneweg, der jetzige CEO heißt auch Jan Bohne, ist aber nicht die gleiche Person. Ja? Also dieser Mann hat sich jetzt nicht seit 1932 an der Spitze gehalten. Da gibt es jetzt quasi den Sohn beziehungsweise den Verwandten dazu. Und darum nenne ich jetzt mal den ersten, der den karamellisierten Keks entworfen hat, Senior. Und der hat den Keks kreiert und so das Unternehmen quasi aufgebaut. Und das Unternehmen ist dann immer weiter gewachsen über die Jahre. Man hat 1974 eine große Fusion mit, das passt jetzt ganz gut, Corona gemacht, so hieß das Unternehmen damals. Und es hat Kuchen und Torten verkauft, das Corona-Unternehmen. Ja, und so hatte man das Sortiment erweitert und es ging immer weiter. Lotus hat es dann auch geschafft, immer mehr Beteiligung aufzunehmen, gerade auch seit 2000. Da hat man sich wirklich in viele verschiedenste Geschäftszweige eingekauft, zum Beispiel in auch so Knäckebrot-Sortimente, in so Mais-Snacks. Also das hat man wirklich sehr, sehr ausgeweitet. Man hat sich da spezialisiert auf verschiedenste geografische Bereiche, was da die Vorlieben sind und auch viele Minderheitsbeteiligungen abgeschlossen. Und dadurch einfach ja in vielen Regionen der Welt schon eine gute Marktstellung zu Zulieferern und auch zu anderen Lieferanten eben geschlossen. ist. Also wirklich, finde ich persönlich, ein sehr, sehr spannender Weg. Man könnte jetzt noch, ich glaube, locker 20 Minuten über die Historie sprechen, was Lotus so alles gemacht hat. Aber ich möchte jetzt auch nicht einfach nur hier einen einzelnen Monolog führen.
Nee, alles klar. Also mega spannend. Also Lotus kennt man ja aufgrund der Gebäckplätzchen, die man ja zum Kaffee kennt. Und du hast ja jetzt schon gesagt, die haben auch lauter Minderheitsbeteiligungen. Also sind die auch alle in dem Segment Plätzchen oder ja, was vertreibt denn Lotus noch so alles?
Ja, also Lotus vertreibt wirklich vielerlei Sachen. Es kommt auch wirklich auf die Region an, wo Lotus verkauft. Also was ich so spannend finde, ist zum Beispiel, Lotus verkauft jetzt in den nordischen Ländern teilweise andere Produkte als jetzt hier in Deutschland rein. Ja, also es gibt manche Produkte von Lotus, die gibt es nur beispielsweise in Finnland oder Schweden. Und die werden da als sogenannte Local Heroes geführt. Das ist auch eine eigene Geschäftssparte. Komme ich auch, wenn ich gleich noch zum Geschäftsmodell dann ein, zwei Worte verliere, drauf zurück. Aber das ist halt eben genau die Sache. Sie beteiligen sich auch an Unternehmen, die gesündere Snacks eben anbieten. Also die gerade auch so Alternativen bieten, wie weniger Zucker, dafür einen höheren Früchteanteil, einen höheren Nussanteil und. Und das ist halt einfach genauso die Sache, die Lotus so ein bisschen verkörpern möchte. Weil man kann sich ja ganz einfach vorstellen, wenn man ein höheres Produktportfolio hat mit verschiedensten Alternativen, dann spricht man auch eine ganz andere Zielgruppe an für jedes einzelne Produkt an sich. Also zum Beispiel ein Fitnessliebhaber wird wohl eher zu der gesünderen Alternative greifen und jemand, der einfach nur den Genuss haben möchte, diesen Luxus quasi von so einem karamellisierten Keks, der wird wahrscheinlich einfach nur diesen Biscoff-Keks kaufen. Und so kriegt man natürlich je nach Region ganz andere Zielgruppen angesprochen, aber auch allgemein natürlich und unabhängig jetzt von der Region.
Und jetzt auch Thema Regionen. Du hast ja gemeint, okay, in jeder Region verkaufen sie andere Produkte. Verkaufen die wirklich weltweit? Also wie sieht es da ungefähr aus?
Also wenn man das jetzt am Umsatz misst, dann muss man schon sagen, Großteil wird in Europa bisher verkauft. Also der größte Absatzmarkt ist wirklich das Vereinigte Königreich, also gerade Großbritannien in dem Zusammenhang, das sind so 23,5%, Belgien auch nochmal so um die 23%, Frankreich 12,32% und Holland 10,73%. Und bei den restlichen Märkten, da wollen sie auch expandieren, sie wollen auch Richtung Asien, sie wollen Richtung Amerika, haben da auch gezielte Strategien, komme ich auch dann im Verlaufe vom Podcast, denke ich, noch auf jeden Fall drauf zu sprechen. Aber diese restlichen 30%, 30,7 um genau zu sein, die verteilen sich einfach noch auf die anderen Gebiete. Also ich würde schon sagen, das ist schon sehr verteilt, aber zum heutigen Zeitpunkt investiert man da schon noch eher in den europäischen Konsument.
Okay, ziemlich spannend. Auch mal spannend zu hören, dass man jetzt mal ein Unternehmen hat, das eher in Europa unterwegs ist. Meistens sind es ja Unternehmen, die entweder ihre höchsten Umsatzzahlen in Amerika oder in Asien haben. Gehen wir doch noch mal ein bisschen tiefer ins Geschäftsmodell ein. Was kannst du uns noch zu dem Geschäftsmodell von Lotus alles sagen?
Ja, also das ist eigentlich recht einfach erklärt. Das ist ganz anders als bei so einem Tech-Unternehmen. Bei einem Tech-Unternehmen, da müsste ich jetzt wahrscheinlich erstmal erklären, boah, wir haben die Software hier und die bringt den Mehrwert XY. So bei einem Konsumentenhersteller beziehungsweise bei einem Konsumunternehmen wie Lotus ist es wirklich relativ einfach. Sie haben das in drei Sparten gegliedert. Die erste Sparte ist die Biscoff-Sparte. Das sind also gerade diese karamellisierten Kekse oder, falls man kennt, habe ich jetzt auch mal probiert, unfassbar lecker dieser Aufstrich, also quasi wie Nutella, nur halt eben in dieser Karamell-Keksform. Ja, gibt es mit Stückchen, gibt es ohne Stückchen, also wirklich.
Ach, krass.
Wahnsinnig lecker, also unfassbar.
Wo gibt's denn beim jeden Rewe oder wo hast du den gefunden?
Ich habe ihn jetzt beim Rewe gefunden und gekauft, aber das habe ich auch nur deswegen, weil bei uns im Team der Tillmann, der ist bei uns auch im Research-Team drin und der hat dann so gesagt, jo, ich gehe richtig tief ins Research rein. Ich so, wie meinst du das? Schickt mir ein Bild und zeigt mir so, jo, ich esse schon diese Kekscreme. Unfassbar gut. Und dann habe ich so, boah, das habe ich gar nicht gewusst, dass die so eine Kekscreme haben. Und das habe ich die mir auch mal gekauft. Unfassbar lecker, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber darum soll es jetzt ja gar nicht gehen. Ich möchte hier keine Werbung nur für Lotus machen. Sie haben dann noch zwei andere Sparten und die habe ich schon so angesprochen. Einmal eben diese Local Heroes. Das sind eben genau diese Kernmarken, die dann in gewissen geografischen Bereichen die Nummer eins sind. Also beispielsweise, es gibt so, das heißt Annas, das ist so eine Marke, die speziell für die nordischen Länder entwickelt wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das ist dann mit so Nelkengewürz, also so eine ganz andere Gewürzart oder Snackart, wie wir es hier kennen. Und das gibt es natürlich für andere Regionen dementsprechend auch noch, wo man einfach wirklich bewusst drauf abzielt, wie ist denn die Geschmacksrichtung in dieser Region vertreten. Und da ist man dann in den meisten Fällen unter den Top 3 oder sogar unter der Top-Marktposition vorhanden. Und die letzte Sparte, die sie da eigentlich noch haben, wo man noch separat erklären sollte, sind die Lotus Natural Foods. Und diese Natural Foods sind einmal so eine Fitnessbranche, quasi wo es um einen erhöhten Proteinanteil geht. Es geht dann aber auch noch in die Richtung von einem höheren Fruchtanteil, geringerem Zuckeranteil, wo man, wie gesagt, das habe ich ja vorhin so angesprochen, einfach eine andere Zielgruppe noch ansprechen möchte. Und das gelingt eigentlich bisher sehr, sehr gut. Die Sparte, die haben sie aber auch zu einem Großteil abgedeckt über Beteiligung. Also sie haben da zum Teil auch Joint Ventures gemacht. Vielleicht kurz zur Erklärung, Joint Venture ist quasi Unternehmen A bringt viel Kapital mit und Unternehmen B bringt das Know-how mit und zusammen generiert man dann ein Produkt. Und beide Unternehmen halten eine Beteiligung oder irgendwie anderweitig eben Eigenkapital an der Firma. Und dann meistens läuft es darauf hinaus, dass eine von beiden Firmen dieses Unternehmen dann kauft, komplett übernimmt und so dann halt eine neue Produktinnovation auf den Markt kommt. Und das macht Lotus tatsächlich in diesem Bereich relativ viel. Sie arbeiten da mit anderen Unternehmen zusammen, um da einfach ja bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Und das läuft bisher sehr, sehr gut. Sie haben da einen sehr guten Track Record und genau so viel erstmal zum Geschäftsmodell.
Okay, sehr, sehr spannend. Also hört sich auf jeden Fall nach einem breit diversifizierten Konzern an. Gibt es denn für Lotus einen Hauptkonkurrenten, wo man sagt, ey, die sind mit vergleichbaren Produkten auf dem Markt? Also gibt es da so eine Marke oder ein Unternehmen?
Es gibt eigentlich viele Unternehmen in dem Zusammenhang. Also wir haben ja immer auch so eine Burggraben-Analyse, machen wir immer noch. Und das finde ich auch immer einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil der wird oftmals vernachlässigt, dass man so sagt, hier, ich habe zwar ein cooles Unternehmen, das präsentiert sich selber immer richtig, richtig gut. Das ist logisch. Also in jeder Investor-Präsentation wird man nur Positives über Unternehmen lesen. Es ist ja, wäre komisch, wenn anders. Aber was tatsächlich der Fall ist, es gibt schon zahlreiche Alternativen. Jetzt vielleicht nicht direkt zu diesem karamellisierten Keks, da gibt es mit Sicherheit auch Konkurrenten, aber wenn wir jetzt nur mal auf die Börse schauen, dann gibt es The Hershey's Group, kennt man vielleicht von Reese's oder so, das ist so ein Snack, den ich gerne mal esse, oder auch Oreos, ja, ganz klassisch, oder jetzt in Deutschland auch die Leibniz-Kekse, die auch natürlich teilweise so karamellisierte Sorten haben. Da gibt es unfassbar viel Konkurrenz und da würde ich auch sagen, ist gerade beim Burggraben das relativ schwach ausgeprägt. Ja, also gerade bei der Rivalität unter bestehenden Wettbewerbern, da hat man einfach einen hohen Faktor, den man erstmal berücksichtigen muss für eine Kaufentscheidung oder Verkaufsentscheidung. Genauso auch für Nachahmungsprodukte. Das sehen wir auch als ein relativ großes Risiko an, einfach weil im Endeffekt ist es nur, in Anführungszeichen nur, Mehl, Zucker und noch ein paar andere Kleinigkeiten, Zutaten, was weiß ich, die dann halt dazu gemischt werden. Das hat jetzt nicht so den Status an sich. Da muss man viel Marketing betreiben, dass man da wirklich so eine Brand schaffen kann wie Lotus selber.
Okay, spannend. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, einen riesen Burggraben haben sie nicht. Es gibt sehr viel Konkurrenz. Wirkt sich das Ganze auch auf die Margen aus, beziehungsweise wenn wir jetzt schon ein bisschen bei den Kennzahlen sind, was sind so die wichtigsten Kennzahlen eben dieses Unternehmens?
Ja, also die wichtigsten Kennzahlen, die sind auf jeden Fall, finde ich, bei Lotus jetzt mal ausnahmsweise wieder die klassischen, also Umsatzwachstum, EBIT-Wachstum und Konzerngewinnswachstum. Und genau die Entwicklung an den drei Kennziffern würde ich persönlich Lotus auch messen. Es gibt ja viele Unternehmen, wo man das jetzt nicht an diesen klassischen Kennzahlen machen sollte. Ihr hattet ja jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, oder letzte Woche auch den Benjamin bei euch hier im Podcast. Der hat über Amazon gesprochen und da gab es ja eben auch die Sache, dass man da auf verschiedenste Kennziffern außerhalb vom Umsatz und so quasi achten sollte. Und hier ist es bei Lotus, finde ich, so, dass man auf die klassischen achten sollte. Und bei den klassischen, da ist es wirklich so, Der Umsatz, der wächst trotz dieser hohen Konkurrenz deutlich, deutlich schneller. Da kann ich vielleicht auch noch zwei Sätze zur Marktmacht an sich sagen. Lotus ist von der Biscoff-Keks-Sparte in den Top 10 Keksmarken der Welt vom Marktanteil her gesehen und sie wachsen da mit Abstand am schnellsten. Also sie sind Platz 7 von den Top 10 und sie wachsen da wirklich deutlich, deutlich schneller. Also gerade auch, wenn man das mal betrachtet, bei den Konkurrenten, dann sagt Lotus selber, also man muss hier sagen, diese Quelle ist von Lotus, Konkurrenz wächst so mit 0 bis 5 bis 7 Prozent, je nachdem, wie man es misst. Und die Biscoff-Keks-Sparte, die wächst einfach ja um ein Vielfaches schneller. Der Gesamtumsatz von Lotus, der wächst so mit 9,4% pro Jahr ungefähr. Und zukünftig geht man sogar davon aus, wenn man den Analysten glaubt, dass das so 9 bis 10% pro Jahr sind. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass das noch ein bisschen schneller geht. Einfach, weil die eine sehr, sehr starke Expansionsstrategie haben und die auch sehr gezielt umsetzen. Und um auf deine Frage mit den Margen zurückzukommen, da wirkt sich das überhaupt nicht bisher negativ aus, weil die Margen, die wachsen ziemlich genau gleich stark an wie eben der Umsatz. Also im Endeffekt bleibt die Marge relativ konstant. Die ist jetzt nicht ultra hoch, aber sie ist schon ja sehr, sehr überdurchschnittlich für diese Konsumgütersparte.
Moment, ich hab was mir bewegen wir uns da?
Bei? Ja, wir bewegen uns bei der EBIT-Marge, also bei der, ich würde mal eher an der Bruttomarge messen. Da sind wir so bei 40% und bei der EBIT-Marge bei 15%. Okay. Und mal kurz zur Konkurrenz. Also Mondelez, das ist die Milka-Sparte, wo auch Oreos drin sind. Da sind wir so bei 13%. Ein bisschen weniger sogar. Und Lotus ist dementsprechend deutlich schneller. Hershey's ist ein bisschen noch drüber. Die haben einfach noch höhermargige Segmente. Da sind wir sogar bei 21%. Aber dafür wachsen die auch deutlich, deutlich langsamer als Lotus. Und ich glaube auch, dass Lotus langfristig in den Bereich von 20% reinwachsen kann, weil sie einfach, habe ich schon gesagt, diese große Expansionsstrategie auch einfach verfolgen.
Mhm. Spannend, ganz kurz würde ich nochmal einhaken, nochmal ganz kurz zurückgehen. Du hast ja gemeint, die Biscoff-Plätzchen sind gerade auf Platz 7 unter den Keksen. Wer ist denn Platz 1? Weiß man das?
Das haben sie natürlich nicht gesagt. Also das ist eine Auswertung von Lotus. Die haben jetzt, zumindest nach was ich mir hier aufgeschrieben habe, haben sie es mir nicht gesagt. Das hätte mich auch gewundert, wenn sie gesagt hätten, jo, aber guck mal den Platz 1 an. Der ist bestimmt noch krasser als wir. Aber ich persönlich glaube, sie hätten nicht mal so das Riesenproblem, das zu sagen, weil die Aussage ist ja die, wir sind ein noch kleines Unternehmen in dem Bereich, wachsen aber deutlich schneller. Im Endeffekt wollen sie ja wirklich auf die Wachstumssparte raus. Ich denke schon, dass unter den Top-Produkten vor ihnen natürlich Hershey's mit ein paar Produkten ist oder auch Oreo. Ich glaube, Oreo ist nochmal deutlich schneller und ich denke auch, dass Oreo so zwischen, also nur rein geschätzt aus meinem Kopf raus, zwischen 5 bis 7% pro Jahr auch noch wachsen wird.
Oreo kennt ja bestimmt jeder von den Zuhörern oder hat bestimmt schon mal Oreo probiert, genauso wie die Plätzchen jetzt. Ganz kurz auch nochmal zu den Umsatz. Wo bewegen wir uns bei den Umsatzzahlen? Also gibt es hier einen konstanten Umsatzwachstum? Du hast ja gerade gemeint, hey, Wachstumsrate ist ungefähr 8 bis 10%, wenn man so einordnen würde. Und gibt es auch mal Jahre, wo man sagt, hey, da sind sie nicht so gewachsen wie vielleicht während Corona? Also wie stabil sind die Umsätze?
Unfassbar stabil. Also man bezahlt hier bei Lotus ein unfassbar konstantes und stabiles Wachstum. Hier ist wirklich nie ein markanter Einbruch zu erkennen. Das ist wirklich... Also in den letzten 10 Jahren, muss man sagen, also seit der Finanzkrise ist es konstant gewachsen. Eigentlich kannst du da wie so ein Lineal anlegen. Da gibt's Corona, das ist überhaupt nicht in diesen Sachen ersichtlich, also wirklich gar nicht. Du hättest nicht gedacht, dass da irgendeine Art von Krise ist. Hm. Klar, man muss auch sagen, die Konsumunternehmen, die haben da jetzt nicht so viel gemerkt. Sehen wir mal Procter & Gamble an, da ist auch keine Lücke drin. Hm. Aber natürlich bei sowas wie Lotus könnte man meinen, ja, weniger Cappuccinos so verkauft, weniger Kekse so dazugegeben. Aber nee, war einfach nicht so. Und die haben das einfach sehr, sehr gut kompensieren können. Hm.
Ja, das ist ja der große Vorteil von den Konsumgüterunternehmen, weil egal in welcher Krise wir sind, gegessen und getrunken wird einfach immer. Also ich meine, es sind ja die Grundbedürfnisse des Menschen und ist dann auf jeden Fall von Vorteil für Lotus. Und jetzt bleiben wir noch ganz kurz dabei. Die Umsatzzahlen liegen bei?
zu 21.750 Millionen Pi mal Daumen Euro. Und wie gesagt, die Bewertung so bei 5 Milliarden, was das dann fürs KUV heißt, da kommen wir dann, glaube ich, später noch drauf zurück, wenn ich ein bisschen was über die Risiken erzähle. Aber kann man sich ja schon mal so grob ausrechnen. Und ja, beim EBIT sind wir so knapp an 100 Millionen zu 21 gewesen. Also wie gesagt, das ist diese EBIT-Marge von den 15% eben. Dann würde ich einfach jetzt mal übergehen zu der Dividendenpolitik und zu den Aktienrückkäufen. Weil bei den Aktienrückkäufen, da gibt es nicht so viel zu sagen. Bei der Dividende, da gibt es schon das ein oder andere, was wahrscheinlich interessant ist, gerade für Dividendenwachstumsinvestoren, die da einfach auf eine Konstante beim Wachstum setzen möchten. Weil Lotus hat es in den letzten 5 Jahren auf jeden Fall geschafft, die Dividende auch sehr ordentlich zu steigern, mit so knapp 20% pro Jahr. Und die haben auch zukünftig, wird prognostiziert, dass sie so 15% noch steigern können. Und da sieht man schon gut, das hat schon so Ausmaße wie eine Visa oder Mastercard von der Steigerungsrate. Wo ich jetzt aber ein bisschen enttäuschen muss, ist dann bei der absoluten Rendite. Die ist derzeit so bei 0,5 bis 0,6%, je nachdem, wie eben der Kurs gerade sich bewegt. Aber in dem Maß bewegen wir uns. Das ist also nicht nichts, aber es ist auf jeden Fall nicht sonderlich viel. Das muss man schon dazu sagen. Und ja, ansonsten gibt es zu den klassischen Kennzahlen gar nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht, René, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich noch was zum KGV und zum KUV sagen. Dass man das einfach ein bisschen einordnen kann. Ja, was kauft man hier? Ich schwärme hier so ein bisschen von dem Unternehmen, das so eigentlich diese Strategie, die Expansion sehr, sehr gut hinbekommt. Mhm. Aber was bekommt man denn dafür oder was bezahlt man dafür?
Naja, hört sich schon mal nach einer teuren Bewertung an.
Ja, und teuer ist eigentlich echt kein Ausdruck. Also mich hat es da echt aus den Socken gehauen und ich habe auch dreimal nachgeguckt, ob die Daten hier stimmen, ob ich richtig rechne, ob ich Formeln überhaupt eingeben konnte, ob ich es in den Voranalysen richtig gemacht habe. Aber es ist richtig, sie haben derzeit ein KGV von rund 53. Ja. Also man muss sich nochmal schauen, die wachsen 10% pro Jahr, die Margen verbessern sich. Ja, alles richtig, aber dann 53 Mal Gewinn, schwierig, sehr, sehr schwierig. Da müssten sie in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall 20% pro Jahr wachsen, dass ich sage, das finde ich erstmal gut. Wir haben natürlich das auch noch anders verifiziert als jetzt nur vom KGV, aber für mich war das erstmal so ein kleiner, schwierig, wie das funktionieren soll. Und auch beim KUV, 6-mal Umsatz, ist schon auch teuer. Ja, man muss sich überlegen, 15% EBIT-Marge, das ist natürlich genauso Cashflow-effizient auch, keine Frage. Sie haben eine gute Marktstellung, sie haben eine sehr gute Marke, sind in vielen Regionen vertreten, aber das ist schon wirklich, wirklich teuer. Ich weiß nicht, hast du so eine teure Aktie im Depot?
Jetzt nicht, dass ich jetzt gerade wüsste. Also von den Konsumgüterunternehmen habe ich jetzt keine Aktie, die ein so hohes KGV aufweist, weil Procter & Gamble, Unilever bewegen sich jetzt zwischen 20 und 30, aber Lotus mit 50 ist natürlich wieder ein anderes Brett.
Ja, auf jeden Fall. Also Lotus gegenüber den Zweien auf alle Fälle. Ich wüsste allgemein auch jetzt nicht irgendein anderes Konsumgüterunternehmen, das sich auch nur im Region von 40 bewegt. Gibt es bestimmt, aber fällt mir jetzt einfach gerade ad hoc gar nicht ein. Und ich glaube, das zeigt einfach schon, in welcher Dimension die Aktie auch gehandelt wird.
Ja, es ist ja auch jetzt gleich mal auch ein Risiko, was du ja gerade darlegst, was Lotus mit sich bringt. Also klar, ist ein super Geschäftsmodell, steht super da, sind breit diversifiziert, aber weisen eben eine teure Bewertung auf. Gibt es denn noch weitere Risiken, die das Unternehmen mit aufweist? Und wenn nicht, kannst du auch gleich schon auf die Chancen ein bisschen eingehen.
Es gibt auf jeden Fall auch noch andere Risiken. Also wenn wir jetzt mal die Risiken anschauen, was macht Lotus nochmal? Sie produzieren ja. Produzieren ist jetzt in den letzten Jahren oder beziehungsweise gerade im Jahr 2022 jetzt nicht so der coolste Faktor, den man als Unternehmen hat, weil man hat natürlich hohe Preise. Gerade für die Produktion. Höhere Strompreise, die Lieferanten werden die Preise allgemein anziehen, die Rohstoffpreise werden steigen und dementsprechend hat man natürlich gewisse Risiken auch in der Branche. Ich muss aber das Risiko auch gleich ein bisschen abschmälern, weil Lotus wird nicht das Problem haben, dass sie die Preise nicht weitergeben können. Lotus hat eher die Chance, sage ich mal, dass ihnen solche Preiserhöhungen durch Lieferanten, dass sie das nur ja, ganz leicht tangiert, weil sie haben einfach eine Markenmacht, sie haben durch diese Marke von den Biscoff-Keksen, jetzt, um mal dabei zu bleiben, weil die machen auch über 50% der Umsätze aus, also werde ich mich jetzt mal daran orientieren, da haben die einfach eine Marktmacht, wo sie sagen, es ist eigentlich egal, ob wir den Keks dann nochmal pro Stück 5 Cent teurer verkaufen, die Nachfrage wird da relativ elastisch sein, also die wird da beziehungsweise unelastisch sein und dementsprechend wird die auch dann abgekauft werden, wenn wir diese Preise dann pro Keks weitergeben würden. So, das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Maß, aber ich glaube nicht, dass das dass Lotus dieses Maß ausreizen würde. So, das mal noch als anderes Risiko und als nächstes Risiko noch auch ganz kurz sind eben diese Produktnachahmung, hatten wir auch vorhin schon drüber gesprochen, als du mich gefragt hast, ob es da Konkurrenz zu gibt. Es gibt noch nicht die komplette Konkurrenz, die Lotus so komplett nachafft. Aber es gibt natürlich schon dieses Risiko, dass jetzt ein Rewe oder ein Edeka, ein Aldi oder wie auch immer einfach auch so karamellisierte Kekse macht und die Kundschaft so hingehend ein bisschen abgräbt. So. Dieses Risiko, das sehe ich auf jeden Fall auch. Wow. Man muss sich aber halt fragen, es ist ähnlich wie bei Ben & Jerry's oder bei Häagen-Dazs beispielsweise. Ich glaube, das sind so Produkte, da wenn man zum Beispiel ein Eis isst, dann möchte man sich vielleicht auch das coole Eis gönnen. Dann möchte man sich vielleicht auch wirklich mal den Luxus quasi gönnen, indem man sagt, boah, heute kaufe ich mir nicht das günstige Eis, wenn ich schon mal ein Eis esse, weil wir immer bewusster auch leben, sondern wenn ich mal was esse, dann soll es auch die Premium-Marke in dem Zusammenhang sein. Und ich glaube, dass Lotus diese Stellung auf jeden Fall positiv verteidigen kann und dass die sich auch positiv auf Umsatz und andere Kennziffern in dem Zusammenhang auswirkt.
Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Also das Risiko mit einem Rewe und Aldi, dass sie natürlich die Produkte dann kopieren, wie sie es ja auch schon machen, beispielsweise mit einem Corny oder mit einer Nutella, dass man irgendwie Eigenmarken rausbringen möchte, wird es auf jeden Fall geben. Ich meine, bestimmt haben sie auch schon so ähnliche Produkte im Sortiment, aber wie du schon sagst, die Kekse haben trotzdem einen sehr eigenen Geschmack. Man ist die Verpackung gewöhnt, wenn man seinen Cappuccino trinkt. Und von dem her denke ich jetzt nicht, dass Kaffees davon groß abweichen werden. Und wie du schon sagst, dass man sich dann eher das kleinere Luxusgut dann schon mal gönnt. Also, aber trotzdem, diesen Risiko muss man sich gewahr sein, falls man eben doch ein vielleicht besseres Produkt mal auf den Markt bekommt. Also falls auf einmal Rewe gelingt, hey, vielleicht schmeckt es einfach geschmacklich besser. Weiß man natürlich nie. Ist natürlich ein Riesenrisiko, vor allem aufgrund der Bewertung. Aber wie sieht es dann mit den Chancen von Lotus aus? Also um mal das Positive vielleicht auch nochmal ein bisschen anzuschauen.
Ja, also ich werde mal auf jeden Fall auf Chancen eingehen, die ich jetzt bisher noch nicht so hatte. Und bei den Chancen, da sehe ich auf jeden Fall erstmal, dass sie deutlich besser oder konstanter auch wachsen als der Markt für Snacks und Süßigkeiten allgemein. Der Markt für Snacks und Süßigkeiten ist nämlich in den letzten paar Jahren so um die 3% gewachsen. Ja, und Lotus, wie gesagt, so um die 10. Und auch zukünftig, da soll der Markt noch so weiter mit 5% wachsen und Lotus eben weiter so konstant mit den 10%. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie einen Tick schneller wachsen, also eher so 12. Ich glaube schon, dass sie das gut hinbekommen, weil mir einfach auch diese Expansion, da komme ich auch gleich noch drauf, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie haben auch einen großen Markt im allgemeinen Lebensmittelbereich, weil dieser komplette Süßwarenmarkt und Snackmarkt, der ist so bei 18% von der kompletten Lebensmittelindustrie. Also man muss sich ja wirklich diese Grundnahrungssparte mal vorstellen. Da sind Produkte drin wie Brot, wie Fleisch, Eier, Milchprodukte und davon allein ist der komplette Markt bei 18%. Das heißt, man hat einen riesigen adressierbaren Markt und der ist vor allem natürlich in den asiatischen Regionen, also sprich in China, sehr, sehr ausbaufähig. Eine zweite Chance, die ich auch noch so jetzt nicht angesprochen habe, ist der E-Commerce-Markt an sich. Lotus will nämlich immer weiter auch auf die E-Commerce-Rate durchgehen, weil sie, ja, da sehen sie einfach noch Riesenchancen. Man muss sich mal vorstellen, in Asien, da bestellen rund 13,8% der Menschen online ihr Essen oder ihre Lebensmittel allgemein. Und in den anderen Zielmärkten von Lotus, also gerade in Industrieländern, die wir so kennen, da sind es gerade mal 3,5%. Das heißt, man hat hier ein großes Delta, das noch gefüllt werden kann und da, wo man sich jetzt auch ranwagen will. Man hat das bisher nicht gemacht, aus einem ganz einfachen Grund. E-Commerce ist bisher sehr unprofitabel gewesen. man sieht es ja auch bei Amazon, man sieht es bei Zalando oder About You, wie auch immer, das ist eine schwierige Thematik, dieses Online-Geschäft profitabel aufzubauen. Du brauchst eine gute Logistik, du brauchst eine sehr gute Effizienz, damit du deine Auslastungskapazitäten eben richtig einsetzt, um am Ende auch was daran zu verdienen. Und darum hat Lotus das so ein bisschen hinten angeschoben. Und genau dieses hinten anschieben, das kommt jetzt mehr in den Vordergrund, weil sie diese Kapazitäten haben, weil sie die Größe haben, weil sie Lager haben und genau da möchten sie einfach reingrätschen. Und dieses Reingrätschen soll auch mit der Penetrationsrate noch besser funktionieren, weil ich habe ja schon gesagt, sie haben vor, den Markt besser zu erobern, die Haushalte besser zu erobern und sie sind bisher eben hauptsächlich in Europa. Sie möchten durch das E-Commerce-Geschäft an sich einfach so in den asiatischen Raum vordringen, in den amerikanischen Markt vordringen und so die Kunden viel, viel besser quasi erreichen und da den Marktanteil deutlich steigern. Das ist auch der Grund, weil die Strategie so schlüssig wirkt auf mich, dass ich glaube, dass sie gerade umsatztechnisch einen Tick schneller wachsen, als bisher prognostiziert wird. Das ist zumindest so meine These bei Lotus, die ich auf jeden Fall als ja doch realistisch so ansehen würde.
Ja, auf jeden Fall ziemlich spannend auch, wie du ja auch von den Wachstumszahlen jetzt von Lotus gesprochen hast, dass sie auf jeden Fall überdurchschnittlich gemessen an der Branche wachsen. Deswegen vielleicht auch die hohe Bewertung. Aber wenn wir schon bei der Bewertung sind, ab wann wäre für dich die Aktie investierbar? Also wann würdest du bei Lotus einen Investment Case sehen?
Einen Investment Case. So, das Problem ist für mich persönlich, ist es so ein bisschen undurchsichtig vom Markt. Das Problem wird sein, wenn ich jetzt sage, bei einem KGV von 30 finde ich es interessant. Wenn Lotus auf ein KGV von 30 kommt, aber dafür weiterhin wächst, also quasi einfach nur die Bewertung abgebaut wird, dann würde ich so sagen, hier KGV von 30 wirkt, finde ich, schlüssig. Wenn aber jetzt beispielsweise mal der Fall eintritt, dass sich Lotus übernimmt, dass Lotus zum Beispiel voll vorprescht in Amerika, da Kosten aufbaut und auf einmal sogar einen Umsatzrückgang hat, kann ja mal vorkommen, ja, kann ja mal bei sowas, gerade bei solchen Vorkommen passieren, dann hast du das Problem, dass Lotus mal ganz easy 40-50% verlieren kann nach Quartalszahlen. Hat man alles schon gesehen. Wenn du nämlich als Investor damit rechnest, ich habe hier eine Treppe, die konstant hochgeht, ich kriege meine 0,5% Dividendenrendite oder vielleicht in einem Jahr 1%, weil die Steigerungsrate so hoch ist. Und auf einmal kommt das Unternehmen und sagt, ja, läuft doch nicht so gut wie geplant, dann kann das mal easy fallen. Dann hast du, wenn du es am letzten Unternehmensgewinn siehst, ein KGV von 30. So. Das heißt, rein von so einem Umsatz würde ich das nicht abhängig machen. Ich würde halt schauen, wie ist die Entwicklung langfristig und wie ist die Bewertung derzeit. Wenn Lotus jetzt quasi so den Expansionsplan umsetzt und bei einem KGV von 35 wäre, würde ich auf jeden Fall überlegen, die erste Position aufzubauen. Mhm. Wird keine Riesenposition werden, weil auch das wäre noch hoch für mich. Mhm. Aber für mich wäre das auf jeden Fall vertretbarer.
So. Mhm. Okay, also kann man sozusagen zusammenfassend als Fazit dazu sagen, dass Lotus auf jeden Fall eine Qualitätsaktie ist, eine spannende Aktie aus dem europäischen Raum, die nicht sofort immer auf dem Radar ist, aber da die Bewertung vielleicht etwas hoch ist, dass man vielleicht jetzt erstmal mit einer Einzelinvestition abwarten sollte, aber eventuell für alle, die trotzdem begeistert sind, passend für einen Sparplan wäre. Also würde man das so zusammenfassen können?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich persönlich würde es nicht so machen. Ich glaube, ja. Bin kein riesen Sparplan-Fan bei Aktien, um ehrlich zu sein. Das ist für mich eher sowas bei ETFs, aber das kann man auf jeden Fall so machen. Ja, das ist ja strategieabhängig. Es ist ja nicht so, dass da jetzt die eine richtige Vorgehensweise gibt. Ich glaube halt, man muss sich bewusst sein, ob man jetzt einen Sparplan oder ein Investment macht. Man muss bei Lotus dann von deutlich, deutlich höheren Wachstumsraten ausgehen, als bisher prognostiziert. Wie gesagt, ich glaube auch, dass die schneller wachsen. Ja. Aber man muss sich halt bewusst sein, was man hier zu welchem Preis kauft. Das ist ein absolutes Qualitätsunternehmen, bezogen auf die letzten 10 Jahre, bezogen auf die Bilanz. Die sieht hervorragend aus. Auch wenn man viele Übernahmen macht, der Goodwill ist vollkommen im Rahmen. Die Verschuldung ist voll im Rahmen. Man hat ein stabiles Wachstum, man hat hohe Margen, guten Cashflow, eine Gründerschaft, die sehr hoch beteiligt ist mit über 50%, das heißt im Familienbesitz ist, die auch einen wahnsinnigen Track Record haben. Aber genau für diese Sachen bezahlt man dann halt eben auch so ein hohes KGV. Wenn man sich dessen bewusst ist, oder so eine hohe Bewertung allgemein, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man da investieren. Aber für mich ist es persönlich noch nichts.
Okay, spannend. Mega cool für die ganze Auflistung, Christian. Also schon mal echt ein riesen Dankeschön an dich. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, hey, ich möchte jetzt noch mehr über die Lotus-Aktie wissen oder vielleicht auch noch die einigen oder ein paar Sachen nachlesen, wo können sie die Lotus-Aktie finden und wo können sie vor allem dich finden?
Ja, also mich können Sie finden bei Wir lieben Aktien, hast du ja in der Einleitung schon gesagt. Da haben wir jede Woche eine Aktienanalyse. Hier beispielsweise Lotus ist von vor 4 Wochen gewesen und da kann man das bei uns finden auf der Webseite www.wir-lieben-aktien.de. Wir haben auch einen kostenlosen Podcast hier bei Spotify, heißt Börsenliebe, kann man sich auch mal gerne anhören. Da kommen grundsätzlich jede Woche irgendwann unter der Woche ein Podcast zu verschiedensten Themen. Und ja, wir, wie gesagt, wir lieben Aktien, haben auch viele Blogartikel und Co. Kann man sich einfach mal anschauen. Und da kann man auch zu vielen Unternehmen, nicht zu allen, das ist jetzt übertrieben, aber zu vielen Unternehmen kann man sich da eine ausführliche Analyse eben durchlesen.
Schauen wir mal, wann es soweit ist, dass man wirklich alle Aktien bei euch findet.
Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch sehr lange
dauern. Das ist fast unmöglich. Nee, aber ziemlich cool. Die ganzen Links werde ich natürlich in die Shownotes verpacken. Schaut gerne mal auf die Websites vorbei. Und ja, Christian, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir dann im nächsten Monat eine neue Aktie zusammen analysieren können.
Sehr gerne, René. Freut mich auch. Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gern eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Wir freuen uns. Und bis zum nächsten Mal. Die im Podcast besprochenen Aktien sind weder eine Anlage noch Kaufempfehlung. Der Moderator, Interviewgast oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.